Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in die neue Woche. Heute ist Montag, der 20. Juli.
Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen. Es gibt viel guten Willen, aber es gibt auch viele Positionen und so werde ich mich mit dafür einsetzen. Aber es kann auch sein, dass es heute zu keinem Ergebnis kommt.
Die Kanzlerin hat Recht behalten, als sie gestern früh die Erfolgsaussichten des EU-Gipfels in Brüssel beschrieben hat. Es hat bisher kein Ergebnis gegeben. Aber auch ein Scheitern gibt es bisher nicht. Der Gipfel ist in die nächste Verlängerung gegangen. Inzwischen läuft der vierte Tag. Die große Runde der Staats- und Regierungschefs hat sich gegen Mitternacht aufgelöst. Stattdessen ist in kleineren Runden weiter verhandelt worden. Finanzminister Olaf Scholz ist am Abend im ZDF sehr entspannt geblieben.
Ich glaube, es wird einfach hart verhandelt. Das war angesichts der sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen auch zu erwarten. Und deshalb macht sich niemand was vor, die deutsche Regierung insbesondere nicht. Wir wussten, es wird viele, viele Runden geben. Und es gehört einfach zu den Prinzipien guten Verhandelns, dass man immer weitermacht.
Der ganze Streit dreht sich nach wie vor um die Frage, wie viel EU-Milliarden sollen im Wiederaufbaufonds Kredite sein, wie viele Milliarden sind Zuschüsse. Österreich und die Niederlande wollen Zuschüsse von höchstens 350 Milliarden. Nochmal so viel sollen Kredite sein. Spanien und Italien hätten dagegen lieber mehr Zuschüsse und weniger Kredite. Und auch der Streit um die Rechtsstaatlichkeit ist nicht beigelegt. Die vorgesehene Supernotbremse verärgert Ungarn und Polen. Sie sieht vor, dass die Auszahlungen von Corona-Hilfen gestoppt werden können, wenn es Zweifel an Reformfortschritten oder der Rechtsstaatlichkeit eines EU-Mitglieds gibt. Also noch gibt es keinen Durchbruch. Aber solange niemand das Scheitern erklärt, ist es eben wieder ein Gipfeltreffen, wie wir es von der EU in Krisenzeiten kennen. Am Anfang liegen alle weit auseinander, dann geht es lange hin und her, dann deuten einige Scheitern an, später sagen andere, es geht langsam voran, dann hört man lange nichts aus den Verhandlungen, bis dann irgendwann Angela Merkel aus den Kulissen tritt und ein Ergebnis verkündet. So oder ähnlich kennt das auch Olaf Scholz.
Man darf sich einfach nicht bange machen lassen, sondern muss immer weiter reden. Eine Einigung zwischen 27 Ländern ist eben nicht leicht.
Und weil es nicht leicht ist, hat man sich in Brüssel eine Auszeit genommen. Heute Nachmittag geht es weiter und bis dahin gilt eben nicht bange machen lassen. Unsere Themen heute. Der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio erklärt, warum die Maßnahmen im Corona-Lockdown seiner Meinung nach keine Übergriffigkeit des Staates waren, erklärt aber auch, warum die hohe Zustimmung zu staatlichen Maßnahmen negative Spätfolgen für die Gesellschaft haben könnte.
Die Frage ist, ob da nicht etatistische Steuerungsmomente immer stärker werden und wir am Schluss von der sozialen in die gelenkte Marktwirtschaft ganz sanft uns bewegen.
Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski, über die überzogenen Erwartungen der Anleger an den Streamingdienst Netflix. Sie hören, warum bei der Fluglinie Iceland Air demnächst die Piloten die Getränke servieren sollen und nicht mehr die Flugbegleiter. Und wir sprechen darüber, wie Horst Seehofer bereits jetzt von seiner Rente im kommenden Jahr träumt. Deutschland hat Corona im Griff. So hat Kanzleramtschef Helge Braun am Wochenende die derzeitige Pandemielage zusammengefasst. In einem Zeitungsinterview sprach er auch davon, dass größere Veranstaltungen und sogar Fußballspiele vor Publikum demnächst wieder möglich sein könnten. Trotzdem, eine zweite Welle und damit auch ein weiterer Lockdown bleiben ein aktuell unwahrscheinliches, aber durchaus denkbares Szenario. Noch immer wird kontrovers gestritten, ob der erste Lockdown gerechtfertigt war. Nicht nur medizinisch, sondern auch juristisch. Mit dem früheren Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio hat unser The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker darüber gesprochen, wie weit der Staat gehen darf, warum der bei Corona-Aussicht des Verfassungsrechtlers nicht zu weit gegangen ist, aber auch, wo die Grenzen dieser Eingriffe liegen.
Herr Professor Di Fabio, zu Recht heißt diese Veranstaltung. Und wir müssen natürlich mit Corona anfangen und der Pandemie und dem, was dort in den letzten Monaten passiert ist. Ist das eigentlich zu Recht passiert, was der Staat da gemacht hat? Die Einschränkungen, die wir erlebt haben, die heftigsten, die tiefsten in der Geschichte dieses Landes, waren die eigentlich verhältnismäßig?
Ja, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der ist was für den Einzelfall eigentlich. Also ein Gericht kann darüber entscheiden, ob der Lockdown in Gütersloh, ob der in der Fläche und in der Zeit aus dem Anlass heraus verhältnismäßig war. Oder ob man ihn hätte enger lokalisieren müssen, beschränken müssen, vielleicht auf Tönnies beschränken müssen. Das sind so typische Fragen, mit denen sich Gerichte auseinandersetzen und wo sie sehr klug mit Rationalität, mit juristischer Rationalität drangehen. Was aber viele Bürger im Land in der Anfangsphase des bundesweiten Lockdowns verwundert hat, ist, dass sowas möglich ist. Es wirkte wie ein Ausnahmezustand und unsere Rechtsordnung kennt eigentlich gar keinen Ausnahmezustand. Das heißt, die Grundrechte gelten immer, sie können nicht außer Kraft gesetzt werden, aber sie wirkten so. Es wirkte so, als würden die Grundrechte gar nicht mehr gelten. Es sei alles möglich für den Staat. Und wenn man in satirischer Stimmung war, dann konnte man sagen, wenn ich in Deutschland einen Staatsstreich machen wollte, dann würde ich eine Corona-Pandemie erfinden.
Sie sagen, die Grundrechte wurden natürlich nicht abgeschafft, aber ausgesetzt auch nicht, sagen Sie. Aber sie wurden beschränkt. Und wenn ich meine eigene Ferienwohnung an der Nordsee nicht mehr treffen darf oder meine Nachbarn nicht sprechen darf, sind es ja wirklich Grundrechte, Freiheitsrechte, die da beschränkt wurden. Es kam uns nicht so vor, sondern es wurden Freiheitsrechte beschränkt. Das ist schon mal so richtig.
Es wurden massiv Freiheitsrechte beschränkt, wenn man an die Flächigkeit denkt. Mhm. Dass so viele Bürger gleichzeitig bis hin zu Kontaktsperren, bis hin zu Ausgehverboten in einzelnen Bundesländern, die waren etwas modifiziert, man durfte dann doch einkaufen gehen oder mit dem Hund rausgehen. Aber im Prinzip gab es auch in Bayern, im Saarland Ausgehverbote. Das war eine neue Erfahrung. Das war in der Fläche der intensivste Grundrechtseingriff in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das wirft die Frage auf, geht das denn? Mhm. Ja, es ging. Wir haben ein Bundesinfektionsschutzgesetz, das zwar für eine solche Eingriffslage gar nicht so konzipiert war, aber Ermächtigungsgrundlagen kennt, die dann übrigens auch in der Krise durch den Bundestag erweitert worden sind. So dass nach meiner Einschätzung, nach der Einschätzung der meisten juristischen Sachverständigen, das rechtmäßig war und keinen Anlass gibt, jetzt grundlegend am Rechtsstaat in Deutschland zu zweifeln.
Sie wirken erstaunlich entspannt. Ich hätte jetzt gedacht, Sie als Freiheitsrechtler hätten ein Problem damit, dass dieses Infektionsschutzgesetz genutzt wurde, um doch im Grunde per Verordnungen. Es gab eine Bundestagsentscheidung dazu, aber dann durfte Herr Spahn im Rahmen dieses Gesetzes schon sehr viel tun, was früher durch den Bundestag mindestens hätte gehen müssen, dass es dort reihenweise hätte Klagen geben können.
Also eine größere Krise, sagen wir seit 100 Jahren im Verwaltungsrecht, das ist die Stunde der Exekutive. Mhm. Dass das Parlament, und zwar der Bundestag, aber auch Landtage, so schnell reagiert haben, das zeigt, wie eng Legislative und Exekutive in unserem Verfassungsstaat eigentlich zusammengerückt sind. Ich sehe nicht, dass die Parlamente abgehängt worden sind. Die Exekutive hat sich auch nicht selbst ermächtigt, sondern die Parlamente haben die Ermächtigungsgrundlagen präzisiert in der Krise und damit klargemacht, wer die Verantwortung für wesentliche Entscheidungen trägt. Auch da sehe ich kein Problem unter demokratierechtlichen oder demokratietheoretischen Gesichtspunkten. Die interessante Frage war eher eine, sagen wir mal, im politisch-kulturellen Bereich, dass der Lockdown gar nicht kontrovers diskutiert wurde, sondern man fast den Eindruck hatte, die Politik vollzieht das, was die Bürger jetzt im März wollten. Mhm. Das ist etwas Interessantes. Die Bürger waren besorgt, ich glaube zu Recht besorgt, wegen des pandemischen, des epidemischen Geschehens. Und sie verlangten eine klare Maßnahme, die Infektion begrenzt. Die Gesellschaft hatte sich eigentlich selbst schon in den Lockdown versetzt. bevor es so angeordnet wurde. Darüber könnte man, glaube ich, besser nachdenken, als die Vermutung zu nähren, hier sei irgendwie im Karl-Schmidtschen Sinne der Ausnahmezustand zu einer Art Staatsstreich geworden. Das ist nach meiner Beobachtung überhaupt nicht der Fall.
Interessant, wir reden über Föderalismus und über die Kultur auch noch, aber warum hat dann einer wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem aus unserer Sicht dann doch bedeutenden Interview gesagt, man darf diesem Gesundheitsschutz nicht alles unterordnen. Es gibt auch Rechte, die eigentlich, wenn nicht gleichrangig, höher stehen und es darf sogar so sein, so haben es viele interpretiert, dass jetzt Menschen sterben und es nicht alles rechtfertigt, was dort rechtlich geschehen ist. Was meinte er denn dann? Oder war das einfach eine Mahnung, nicht zu weit zu gehen?
Das war ganz wichtig. Denn wenn ich jetzt sage, ich habe keine grundlegenden verfassungsrechtlichen Einwände, dann muss man sehr genau abschichten, für welche Situation diese Aussage gilt. Sie gilt für die erste Phase einer drohenden epidemischen Katastrophe. So wie wir sie in Norditalien gesehen haben, im Elsass zum Teil gesehen haben, in Spanien gesehen haben. Eine Überforderung des medizinischen Systems, eine Überforderung der Notfallversorgung. Menschen sterben, weil keine intensivmedizinischen Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen. Das musste vermieden werden. Und in diesem Augenblick war der flächendeckende, der intensive Grundrechtseingriff gerechtfertigt, aber nur, solange die Gefahr einer exponentiellen Infektion vorherrschte und eine Überforderung des medizinischen Systems drohte. In dem Augenblick, wo diese Gefahr nicht mehr bestand, musste gelockert werden. Was der Bundestagspräsident gesagt hat, das war adressiert an diejenigen, die die katastrophische Lage aus Vorsorgegründen ad ultimo weiterführen wollten. Also Lockdown auf unbestimmte Zeit. Das kann in einer politischen Gesamtverantwortung so nicht richtig sein. Weil eine Gesellschaft die politische Verantwortung, nicht das Recht hat, den Lebensschutz über alles zu stellen, weil an der Spitze unserer grundrechtlichen Werteordnung steht die Würde des Menschen. Das Leben ist ein hochrangiges Grundrecht. Das Bundesverfassungsgericht sagt, ein Höchstwert der Verfassung, aber die Betonung liegt auf ein Höchstwert der Verfassung und nicht der Höchstwert der Verfassung. Das bedeutet, wir können bestimmte Risiken als sozial adäquat als Gesellschaft in Kauf nehmen, sonst müssten wir den Straßenverkehr unterbinden.
Und deswegen fanden Sie es wahrscheinlich auch wenig hilfreich, um die Worte der Kanzlerin mal zu bemühen, als die Kanzlerin selbst dann sagte, wir dürfen jetzt nicht über das Für und Wider dieses Lockdown, bitte nicht zu viel darüber reden. Dann hält man sich am Ende nicht mehr dran. Das müsste Ihnen ja dann richtig gegen den Strich gegangen sein.
Ja, also um die Kanzlerin zu zitieren, das war vielleicht im politischen Diskurs nicht hilfreich. Aber ich verstehe, was sie damit meinte. Denn die Sorge war ja, dass es einen Pendelschlag in der öffentlichen Meinungsbildung gibt. Zuerst konnte es vielen Menschen, vielleicht sogar einer Mehrheit der Bevölkerung, gar nicht streng genug sein. Die Ministerpräsidenten, die das strengste Profil hatten, die stiegen auf in den Meinungsumfragen. Es bestand die Gefahr, dass in dem Augenblick, wo man substanziell lockert, dass dann die große Entspannung ausbricht. Und teilweise beobachten wir das ja so in abgelegenen Regionen wie Berlin. Da kommt dann die Partywut wieder zum... man versteht das ja. Es ist eine analoge Sehnsucht wieder da, wenn man nur noch auf den Bildschirm geschaut hat. Und ich glaube, daran hat die Kanzlerin gedacht, weil sie Sorge hatte, dass man das nicht mehr einfangen kann. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist dann doch reifer und besser zu regieren, als auch manche Regierungsprofis das denken. Aber die Politik musste auch über Lockerung und über den Zeitpunkt der Lockerung reden. Und in der Demokratie muss man es halt auch offen machen.
Erleben wir gerade einen neuen Etatismus, weil alle so zufrieden sind, weil wir weltweit so gelobt wurden, dass es doch so gut gegangen ist, dass ja auch alle Regierenden, egal welcher Couleur, der grüne Kretschmann, genau wie der schwarze Söder, genau wie die Kanzlerin, wie aber auch andere Ministerpräsidentin, Frau Dreyer, alle sind gestiegen in der Wahrnehmung, in ihren Zustimmungswerten. Deutschland ist richtig versöhnt mit dem Staat und macht und tut und hilft uns noch mehr. Staatsquote 54%, kein Problem. Ist das dauerhaft oder ist das nur jetzt? Oder gibt das dann mal so ein Swingback zurück nächstes Jahr?
Nicht jeder Staat und nicht jede Regierung hat in der Krise eine höhere Zustimmung geerntet. Es ist ein Stück weit auch die Prämie für einen funktionierenden Staat. Während diejenigen, die populistisch von einer Ecke in die andere getaumelt sind, durchaus keine höheren Zustimmungswerte erzielt haben. Das ist schon ein gewisses Grundvertrauen der Bürger in einen funktionierenden Rechtsstaat, in eine funktionierende Demokratie. Und deshalb bleibe ich bei dieser grundsätzlich positiven Gestimmtheit. Aber ich verstehe die Frage und ich verstehe auch sogar die Sorge, die da anklingt, weil es auch meine Sorge ist. Denn wenn sich in der Krise der Staat bewährt, dann steigt das Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit des Staates, auch in Bereichen, wo wir von Verfassungswegen den Staat eher fernhalten mit den Grundrechten oder wo wir mit volkswirtschaftlicher Rationalität nicht davon überzeugt sind, dass der Staat das besser macht. Also, es kommt aus der Krise möglicherweise aus dem Staatsvertrauen ein etatistischer Drive in die Gesellschaft, schon weil der Staat mit den Spendierhosen rumläuft, um antizyklisch zu steuern, damit die Krise möglichst schnell, die Rezession möglichst schnell
überwunden wird. Mich würde interessieren, ob das bleibt, ob das langfristig ist.
Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, das müssen wir abwarten. Aber ich glaube, wir sollten kritisch sein an diesem Punkt. Denn einiges von dem, was jetzt entschieden wird, also beispielsweise das europäische Corona-Hilfsprogramm, das segelt ja nahe am Green Deal, der auch eine Transformation der Wirtschaft aus Gründen des Klimaschutzes im Konzept der Dekarbonisierung erreichen will. Mhm. Das sind Ziele, die wir alle teilen, aber die Frage ist, ob da nicht etatistische Steuerungsmomente immer stärker werden und wir am Schluss von der sozialen in die gelenkte Marktwirtschaft ganz sanft uns bewegen und am Ende des Tages wir eigentlich erwarten, dass der Staat bitteschön die Digitalwirtschaft, die Plattformen schafft in Europa. Wenn wir das im Wettbewerb nicht können, dann muss das der Staat machen. Und dann wird Airbus als leuchtendes Vorbild für alle möglichen Industrien gesehen. Und ich glaube, da schlummert eine Gefahr. Denn dadurch würde nicht nur Europa vermutlich weniger wettbewerbsfähig werden, sondern es würden sich auch die Koordinaten zwischen freier Gesellschaft und Staat ungünstig verschieben.
Lieber Herr Professor, danke, dass Sie dabei waren, mitgemacht haben. Vielen Dank. Kommen Sie gerne wieder mal aus dem Rheinland hier hin. Die Farbe, darüber sprechen wir dann. Und einen schönen Abend wünsche ich noch. Vielen Dank.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Von den großen Streaming-Diensten sollte man annehmen, dass sie zu den Corona-Gewinnern gehören. Der wochen- oder sogar monatelange Lockdown in vielen Ländern hat ihnen zahlreiche neue Kunden beschert. Zerstreuung mit Filmen und Serien in Krisenzeiten. Doch dieses Corona-Hoch scheint zumindest für den Anbieter Netflix vorbei zu sein. Und damit zu Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Chelsea.
In diese neue Börsenwoche startet Netflix geschwächt. Die zuletzt präsentierten Quartalszahlen waren zwar gut, aber warum waren sie aus Anlegersicht trotzdem einfach nicht gut genug?
Ja, unter anderem, weil sie nicht besonders positiv in die Zukunft blicken, auch wenn die Zahlen für die Vergangenheit gestimmt haben. Sie prognostizieren 2,5 Millionen neue Abonnenten im dritten Quartal und damit eben weniger als Analysten erwartet hatten. Netflix hat im vergangenen, also im zweiten Quartal, 10 Millionen Abonnenten hinzugefügt. Also man sieht daran so ein bisschen die Dimension, das wäre eben nur ein Viertel. Und damit war eben das vergangene Quartal absolut in Ordnung. Der Umsatz ist um 25% gestiegen und der Gewinn um 163% gegenüber dem Vorjahresquartal.
Sophie, du veröffentlichst heute wieder deinen ausführlichen Podcast Wall Street Weekly. In dieser neuesten Folge schaust du dir die Performance der großen US-Banken an. Und du sagst, die Banken müssen sich auf eine neue Realität einstellen. Wie genau sieht sie aus?
Ja, dass reihenweise Kunden, also Unternehmen wie Verbraucher, Privatkunden, ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Die sechs großen, also die Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Morgan Stanley, die haben mehr als 30 Milliarden Dollar insgesamt an Provisions zur Seite gelegt, mit denen sie sich eben auf diese Zahlungsausfälle vorbereiten. Und das geht ab vom Gewinn, weswegen der eben bei der einen oder anderen Bank gefallen ist. Aber es gibt ein Gebiet, mit dem sie das ausgleichen konnten, sofern die Bank eben ein Trading Desk und am besten noch einen Vermögensverwaltungsbereich hat. Die Banken machen den Großteil ihres Umsatzes im Aktien- oder Anleihenhandel, im Investmentbanking-Bereich, weniger im kommerziellen Banking, das sich eben an Privatkunden und Unternehmen richtet. Nur, und das sagt mein Gast sehr deutlich, er ist Forschungsleiter bei der Analysefirma CFRA, die Banken werden nicht alleine für den Aktienhandel von den Anlegern belohnt. Also das Einkommen, der Umsatz aus diesem Bereich ist nicht genug, um eben die Schwächen in den anderen Bereichen auszugleichen.
Danke dir. Sophies Börsenpodcast Wall Street Weekly gibt's auf thepioneer.de und auf allen großen Podcast-Plattformen.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass die isländische Fluggesellschaft Iceland Air wirklich harte Geschütze aufgefahren hat, um den seit Wochen tobenden Arbeitskampf mit dem Kabinenpersonal zu beenden. Die Airline und die Gewerkschaft konnten sich einfach nicht einigen. Daher wurden Ende der vergangenen Woche allen Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern gekündigt. Ab dem heutigen Montag sollte dann die Cockpit-Besatzung die Aufgaben des Kabinenpersonals mit übernehmen. Das ist zwar sicher aus ökonomischer Sicht gewinnsteigernd, aber ich möchte, dass mein Flugkapitän das Flugzeug fliegt und nicht, dass er mir Tomatensaft serviert. Diese Ankündigung hat aber offenbar Wirkung gezeigt. Am Wochenende haben Arbeitgeber und Gewerkschaft sich ein letztes Mal zusammengesetzt und eine Lösung gefunden. Die Massenentlassung wurde zurückgenommen und Iceland Air fliegt heute wieder. Und jeder ist glücklicherweise an seinem angestammten Platz.
Ladies and Gentlemen, hier ist Elaine, Ihre Stewardess. Wir bedauern außerordentlich die Unbequemlichkeiten, die Turbulenzen verursacht haben mögen. Übrigens, ganz nebenbei, ist zufällig jemand an Bord, der weiß, wie man ein Flugzeug fliegt?
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Horst Seehofer Sehnsucht hat. Sehnsucht nach einem komplett anderen Leben, wie er jetzt in einem großen Interview in der FAZ verraten hat. Nach dieser Legislaturperiode ist Schluss mit der Politik, und zwar richtig. Keinen Posten, noch nicht mal ein Pöstchen, plant der Bundesinnenminister nach seiner Karriere. Auch nicht in der Wirtschaft. Er wolle sich dann vor allem seinen Mitmenschen widmen, den Freunden und Familie und seinen Hobbys. Keyboard spielen oder seine elektrische Eisenbahn. Schon vor einem guten halben Jahr hatte Seehofer davon gesprochen, der Politik vollständig den Rücken zu kehren.
Ich habe noch viele Träume ohne Politik. Ohne irgendeinen Aufsichtsrat und ohne irgendeine Wichtigtuerei, dass ich irgendwo wichtig wäre in einem Verein, in einem Verband. Manche machen ja dann weiter, weil sie meinen, sie sind unentbehrlich. Das glaube ich bei mir jedenfalls nicht.
Wenn man seine Aussagen jetzt so liest, hat man den Eindruck, dass er schon ein wenig seinen politischen Frieden gemacht hat. Der bayerische Berserker wirkt altersmilde. Denn auch mit Blick auf den Koalitionspartner hat er nur freundliche Worte übrig. Er arbeite in einer tollen Regierung und da schließe er die SPD ausdrücklich mit ein. Bis zu seinem Ausstieg dauert es noch über ein Jahr. Mal gucken, ob der Vulkan wirklich langsam erlischt oder ob die ein oder andere Taz-Kolumne ihm dann doch nochmal Leben einhauchen kann. Ihnen jetzt einen entspannten Start in diesen Montag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns dann morgen wieder. Same time, same place.
Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Sitting here resting my bones in this long. This won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.